Dieser Abend soll einmal zum Kennenlernen dienen. Es ist ja schon lange her, seit ich hier war. Inzwischen habe ich einige bekannte Gesichter entdeckt, aber viele sind mir fremd. Und ich denke, ich bin auch vielen fremd. Und ich denke, dass es sehr, sehr gut ist, wenn der Evangelist sich vorher einmal sehen lässt und man sich einmal etwas beschnuppern kann und man sich etwas kennenlernt und hoffentlich ein Vertrauensverhältnis entsteht. Das ist für mich gut, wenn ich die Gemeinde kenne, in der ich evangelisieren möchte und wenn ihr mich kennt. Und ich hoffe, dass dieser Abend uns da etwas weiterhilft. Dieser Abend soll auch zur Motivation dienen. Ich bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Die sind auch alle verheiratet. Ich bin jetzt schon 10-mal Opa geworden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Mal passiert. Ja, in einigen Tagen werden wir ein großes Fest feiern. Dann werden sie alle kommen. Die Kinder, die Großkinder, die Eltern meiner Frau, meine Geschwister mit ihren Ehepartnern. Wir werden ein großes Fest feiern. Einige können sich vielleicht schon denken, was da passiert. Man wird ja älter. Und es gibt Feste, die eine besondere Bedeutung haben. Wie schnell sind doch die Jahre vergangen. Gut, aber darum geht es jetzt nicht. Heute Abend sind wir hier zusammen und wir wollen uns einstimmen lassen auf die Evangelisation, die vor uns liegt. Ich möchte am Anfang gern 3 Fragen stellen. Erstens, was glauben wir? Zweitens, was planen wir? Drittens, was erwarten wir? Was glauben wir? Ich denke, wir sind uns alle einig. Wir glauben an die Bibel. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass die Welt am Anfang, als Gott sie geschaffen hatte, gut war, sehr gut war, dass der Mensch sehr gut war. Aber dann kam die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Und seitdem ist zwischen Gott und dem Menschen ein ganz tiefer Graben oder eine ganz dicke Wand. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und mit jeder neuen Sünde wird dieser Graben sozusagen tiefer oder die Wand dicker. Und der Mensch geht immer weiter von Gott weg. Der Mensch ist in einer von Gott weg Entwicklung. Die Bibel spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt. Und Jesus sagt, viele sind es, die da hineingehen. Und dann spricht Jesus von einem schmalen Weg, der zum Leben führt und sagt, wenige sind es, die ihn finden. Ich sage jetzt einmal etwas sehr Gewagtes, aber ich denke, man darf das so sagen. Ich denke, dass mindestens 95% der Deutschen in die Hölle fahren. Mindestens 95% und ewig verloren sind. Und ich denke, ihr glaubt es auch. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die darauf wandeln. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Auf alle Fälle geht die Mehrzahl der Menschen ewig verloren, sagt Jesus hier. Und wenn wir uns so umsehen, dann merken wir, es sind nicht 51%, sondern die allermeisten sind auf dem breiten Weg und sie wollen ihn auch nicht verlassen, wenn man sich das vorstellt. Und viele von diesen Verlorenen sind unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulkollegen. Sie leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Sie werden durchfallen im Gericht am jüngsten Tag. Und sie werden in die ewige Verdammnis gehen. Sie werden ewig verloren sein. Das ist so furchtbar. Wir glauben, dass es so ist. Ist erschütternd, aber es ist so. Was planen wir? Wir planen eine Evangelisation. Und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Ihr lieben Geschwister, wir planen eine Evangelisation. Wir planen keine Lehrwoche. Das ist auch eine sehr gute Sache und das muss man auch manchmal machen oder eine Vertiefungswoche oder eine Glaubenswoche oder Rüstwoche und wie man das alles nennen kann. Das ist auch gut, das ist auch nützlich. Aber wir planen eine Evangelisation und das ist etwas anderes. Eine Evangelisation ist für Unbekehrte, aber von Bekehrten. Und es gibt da ganz komische Gläubige, ganz komische Gläubige. Wenn Evangelisation ist, bleiben sie zu Hause. Oder kommen zweimal während einer ganzen Woche und sagen, das ist ja nicht für uns, das ist ja für die Unbekehrten. Wir sind ja schon bekehrt. Eine Evangelisation ohne Gemeinde gibt es überhaupt nicht. Evangelisation ist Sache der Gemeinde. Man lädt sich in der Regel dazu einen Gastredner ein, einen Evangelisten, aber Evangelisation ist Sache der Gemeinde. Und jedes einzelne Gemeindeglied ist hier gefordert. Wir wollen zusammenstehen, wir wollen alle dabei sein, wollen andere gewinnen, sie für Jesus Christus gewinnen. Unsere Angehörigen, unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Nachbarn, Schulkollegen und so weiter. Wir wollen zusammen evangelisieren. Die dritte Frage hieß, was erwarten wir? Was erwarten wir? Wir erwarten, dass Menschen kommen zum Zuhören. Aber wenn das alles wäre, brauchten wir nicht evangelisieren. Ihr Lieben, es geht nicht nur um Information. Wenn das alles wäre, wären wir grausame Leute. Denn Menschen, die gut informiert sind und sich trotzdem nicht bekehren, sind am Gerichtstag schlechter dran als die, die nicht informiert waren. Wem viel gegeben wird, von dem wird Gott viel fordern. Wenn wir nur informieren wollten, wären wir grausame Leute. Wir wollen informieren, aber wir wollen informieren zum Heil. Wir möchten, dass die Menschen die Botschaft hören und sich bekehren. Und wir möchten, dass aus allen Schichten, aus allen Altersschichten und aus den verschiedenen Berufen und so weiter, Menschen zu Jesus kommen. Wir möchten, dass sich einige Ehepaare bekehren. Wir möchten, dass einige Frauen, die schon lange darauf warten, in der Evangelisation erleben, dass sich endlich die Männer bekehren. Es gibt Eltern, die weinen über ihre heranwachsenden Söhne und Töchter. Inzwischen sind sie 16, 17 oder mehr Jahre alt geworden, aber sie gehen nicht mit Jesus. Wir möchten erleben, dass diese Jungs und Mädchen zu Jesus kommen und sich gründlich bekehren. Wir möchten, dass einige ältere Leute, die vielleicht noch in diesem Jahr sterben, sich kurz vorher noch bekehren und dann als Errettete in die Ewigkeit eingehen. Wir erwarten, dass sich Menschen bekehren. Und wir erwarten, dass sie, nachdem sie sich bekehrt haben, falls sie noch länger leben, manche sterben ja gleich nach der Bekehrung, ein paar Tage oder ein paar Wochen später, aber das ist doch seltener. Wir erwarten, dass die, die sich bekehren, anschließend in die Gemeinde kommen, sich der Gemeinde anschließen und Mitglieder der Gemeinde werden, treue Mitarbeiter, treue Nachfolger Jesu werden. Das waren nur so ein paar Gedanken zum Einstieg. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Mein Thema für heute Abend, Schritte oder sagen wir mal drei Schritte zu einer erfolgreichen Evangelisation. Drei Schritte zu einer erfolgreichen Evangelisation. Und wenn ich mit einer Grundvoraussetzung beginne, dann, weil ich glaube, dass das der wichtigste Schritt ist, eine Grundvoraussetzung zu einer erfolgreichen oder sagen wir mal gesegneten Evangelisation ist das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Das ist der erste Schritt. Und wenn der nicht getan ist, dann können wir uns alle weiteren Schritte sparen. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine gesegnete Evangelisation. Das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Was wird manchmal für Geld ausgegeben? Was wird manchmal gebetet? Was wird manchmal gearbeitet? Was wird vorbereitet und geplant und organisiert und getan? Und die besten Redner werden von irgendwo eingeflogen und die Chöre üben und singen und alles Mögliche wird eingeübt und gemacht. Und es kommt manchmal nicht viel dabei heraus. Und wir fragen uns, woran liegt es nur? Und manchmal liegt es einfach daran, dass wir als Gemeinde nicht in der richtigen Stellung vor Gott waren. Das geordnete Leben der Gemeindeglieder. Ich habe hier einen Zettel, den will ich euch einmal vorlesen. Las ich vor einiger Zeit in einem christlichen Blatt, habe es mir dann ausgeschnitten und aufbewahrt. Die Geschichte ist wahrscheinlich schon etwas älter. Da steht, ein Stationswärter sah in einer dunklen Nacht ein Auto auf einen unbewachten Bahnübergang zufahren. Wir haben einige Jahre in der Schweiz gewohnt, das liegt auch schon etwas länger zurück, aber da bin ich sehr oft über einen Bahnübergang gefahren, der noch keine Schranke und auch noch kein Blinklicht hatte. Da saß jemand in dem Wärterhäuschen und wenn ein Zug sich angemeldet hat, dann ging er auf die Straße und machte mit der Kelle seine Handbewegungen und stoppte den Verkehr. Und heute wird es dort wahrscheinlich auch anders sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie das da war an diesem Bahnübergang. Er sah also ein Auto auf den unbewachten Bahnübergang zufahren und es war Nacht. Schnell eilte er hinaus auf die Straße, um Zeichen zu geben mit seiner Lampe. Der Autofahrer fuhr trotzdem weiter und wurde von dem daherkommenden Zug auf dem Bahnübergang getötet. Der Stationswärter wurde vor Gericht gebracht. Dort wurde er gefragt, haben Sie mit Ihrer Lampe dem Autofahrer Zeichen gegeben oder nicht? Mit zitternden Lippen gab der Stationswärter Antwort und sagte, ja, ich habe Zeichen gegeben. Er wurde freigesprochen. Einer seiner besten Freunde fragte ihn viele Jahre später, Georg, warum hast du eigentlich so gezittert, als du damals deine Beweise vorbrachtest? Georg antwortete, ich habe Zeichen gegeben, aber Gott möge mir vergeben, ich hatte kein Licht in meiner Lampe. Ihr Lieben, entscheidend ist das Licht, nicht die Lampe. Ob das eine alte, verrostete Lampe ist oder eine vergoldete, das ist egal. Richtung gibt das Licht. Und wenn das Licht ausgeht, dann könnte die Lampe tatsächlich aus Gold sein und mit Edelstein besetzt sein. Sie würde nichts, aber auch gar nichts nützen. Was nützt ein Leuchtturm dem Seereisenden, wenn das Licht ausgeht? Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht ausgeht, ist der Leuchtturm genauso gefährlich wie der Felsen, auf dem er steht. Finney hat einmal gesagt, viele Christen sind ein Stein des Anstoßes. In Abwandlung eines Bibelwortes sagt er es so, viele Christen sind ein Stein des Anstoßes, über den Unbekehrte in die Hölle stolpern. Das muss ich jetzt natürlich in erster Linie auf mich beziehen und mich fragen und ich muss das immer und immer wieder tun, wenn ich evangelisiere. Es ist mir einmal passiert in meiner ganzen Geschichte, jetzt bin ich schon 36 Jahre im evangelistischen Dienst, das ist mir einmal passiert, nur einmal, aber das war schlimm, dass ich unversöhnt von zu Hause weggefahren bin. Wir hatten immer eine wunderbare Ehe und dass mir so etwas überhaupt passieren konnte. An dem Morgen hatten wir irgendetwas und das war gar nicht gut. Und dann war meine Frau nicht da. Ich weiß nicht, war sie zum Kaufmann gegangen oder wo war sie? Und ich musste unbedingt wegfahren. Ich sollte am Abend mit einer Evangelisation in der Schweiz beginnen und ich hatte noch 800 Kilometer vor mir. Ich war in Druck, das Auto war startbereit und ich konnte meine Frau nicht finden. Sie war einfach nicht zu finden. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und bin losgefahren. Das war die schrecklichste Autofahrt meines ganzen Lebens. Bis Frankfurt habe ich es geschafft. Und da bin ich in die Telefonzelle und ich war froh, als sie sich am anderen Ende meldete. Und dann haben wir beide geweint. Sie da am Telefon und ich in der Telefonzelle in Frankfurt an der Autobahn. Und dann haben wir uns versöhnt am Telefon und da bin ich weitergefahren. Ich glaube, dann war ich der Glücklichste auf der Autobahn. Und dann kam eine wunderbare Evangelisation im Zelt in der Schweiz. Aber diese 400 Kilometer von uns in Wienhausen bis nach Frankfurt, die waren grauenhaft. Wie kann man sich das nur wagen, ans Pult zu treten? Wie kann man es sich nur wagen, einen Einladungszettel weiterzugeben mit schmutzigen Händen, mit schmutzigen Lippen? Das ist nicht nur umsonst, das ist eine ganz furchtbare Heuchelei. Das ist eine Zumutung. Wie kann man so etwas nur tun? Und wenn man es tut, dann ist das Ganze nicht nur umsonst, sondern man blockiert damit sogar das ganze Gemeindeleben und die ganze Arbeit, in der vielleicht viele Treue sich eingesetzt haben und womöglich umsonst auf den Segen Gottes warten. Ihr Lieben, ich habe das so oft erlebt, dass eine Arbeit blockiert wurde durch einen einzigen, dass ich das glaube, dass eine Evangelisation blockiert werden kann, nur weil ein Ältester mit dem anderen Ältesten nicht im Frieden lebt. Oder weil dazwischen Gemeindegliedern Streit ist und man hat schon einige Male mit ihnen gesprochen, die haben das nicht in Ordnung gebracht. Und Gott ist sein Name zu heilig, als dass er sich mit unserer Sünde verbindet und unsere Arbeit segnet. Denkt nur einmal an die Geschichte von Achan. Das ist mir vor einiger Zeit zum ersten Mal aufgefallen, dass 36 Menschen sterben mussten wegen der Sünde des Achan. Und seine ganze Familie wurde ausgelöscht, weil ein einziger Mann ganz bewusst Gottes Gebot übertreten hatte und in Sünde lebte. Und als man nachforschte, woran es liegen konnte, hat Achan die Sache weiter vertuscht. Wenn er da wenigstens gleich aufgestanden wäre und es bekannt hätte, sicher wäre Gott bereit gewesen, ihm zu vergeben. Aber er hat es bis aufs Letzte hinausgezögert, bis er dann von Gott selbst gestellt wurde. Aber dann war er gerichtsreif. Und ein furchtbares Gericht kam nicht nur über ihn, sondern noch über viele andere kamen dann die Auswirkungen. In 2. Timotheus 2, Vers 19 steht, es lasse ab vom Unrecht, wer den Namen des Herrn bekennt. Jesaja 52, Vers 11, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Das gilt, ich sage es noch einmal, in erster Linie für den Evangelisten. Auch der Evangelist kann ein Hindernis sein, er kann sogar das größte Hindernis sein. Evangelisten sind auch nur Menschen. Ein Evangelist kann schmutzige Gedanken haben. Ein Evangelist kann am Geld hängen. Ein Evangelist kann stolz sein. Ein Evangelist kann genauso wie andere in Sünde leben, ganz bewusst in Sünde leben. Und Gott kann eine Arbeit nicht segnen, weil der Mann auf der Kanzel nicht im Reinen ist mit Gott. Die Schuld kann am Chorleiter liegen oder an einigen Sängern, an einigen Mitarbeitern, an den Verantwortlichen in der Gemeinde. Natürlich passiert immer etwas, weil Gott so gut ist und weil Gott die Verlorenen so lieb hat, geschieht dann trotzdem immer einiges. Und da sind so ein paar ganz Treue, die beten und fasten und weinen und dadurch kommt dann auch etwas in Bewegung. Aber der große Durchbruch, den Gott eigentlich geben möchte, passiert womöglich nicht, weil wir nicht bereit waren, unser Leben im Lichte Gottes zu überprüfen und zu ordnen, da wo es nötig ist, und unser Leben neu dem Herrn zu weihen. Ich habe gerade noch, als ich da im Studierzimmer saß, gesehen, ich habe diese Blätter, die ich vorhin umsonst gesucht hatte, hatte ich dann doch unten in meiner Mappe. Gottes Wort, ein Glaubensspiegel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sie gern den Gemeindeleitern geben oder den Predigern und Pastoren geben. Vielleicht kann man, es ist ja weiß, lässt sich gut kopieren, einige Kopien davon machen und sie in der nächsten Bibelstunde mal weitergeben. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache. Mein Verhältnis zu Gott. Eine ganze Reihe Bibelstellen und dann kann man mal ganz ehrlich da eine Antwort hineinschreiben. Für sich persönlich, das gibt man ja nicht ab. Mein Verhältnis zur Bibel, mein Verhältnis zum Gebet, mein Verhältnis zur Gemeinde, zur Mission, zum Seelsorger, zum Nächsten, zum Geld, zur Arbeit, zum anderen Geschlecht, zur freien Zeit und so weiter und so weiter. Ich lasse das einfach mal hier liegen, das könnt ihr dann vielleicht einmal gebrauchen in der nächsten Bibelstunde oder wo es am besten hinpasst. Ich bin jetzt mit einem so ernsten Wort eingestiegen. Ich habe das gemacht, weil ich glaube, dass es so ernst ist. Wir können uns all das andere fast sparen, wenn wir an dieser Stelle nicht ganz, ganz ehrlich werden, uns im Lichte Gottes prüfen und wenn Gott uns irgendetwas zeigt, wenn wir es nicht in Ordnung bringen. Ich möchte euch bitten, ihr lieben Geschwister, tut es doch. Vielleicht arbeitet jeder das einmal für sich ganz persönlich durch. Und wenn Gott dann den Finger auf irgendeine Wundestelle legt, bitte, bitte bringt es doch bitte, bitte in Ordnung. Wenn man evangelisiert, dann lädt man in der Regel einen Gastredner ein. Nicht immer, manchmal hat man ihn in den eigenen Reihen. Aber oft ist es ja so, dass der Evangelist von auswärts kommt. Man kennt ihn nicht so durch und durch, aber man kennt ihn ein wenig, man hat vielleicht über ihn gehört. Einige haben ihn vielleicht selbst schon gehört oder erlebt, vielleicht wurde er empfohlen. Auf alle Fälle möchte man gern jemanden haben, von dem man gehört hat oder sogar weiß, dass Gott ihn da und dort schon mal gebraucht hat, gesegnet hat. Man möchte möglichst jemanden haben, der einem eine große Hilfe sein kann. Aber es kann sein, dass ein Evangelist in der letzten Evangelisation noch sehr gesegnet war. Und in dieser Evangelisation kann Gott ihn überhaupt nicht gebrauchen. Was kann in ein paar Tagen, was kann in ein paar Wochen alles geschehen? Ihr Lieben, ich weiß um meine ungeheure Verantwortung. Wie manches Mal habe ich im Auto gesessen auf dem Weg zu einer Evangelisation, besonders wenn es dann Großevangelisationen sind. Ich hatte im letzten Jahr eine Evangelisation in Bielefeld. Zuletzt hatten wir weit über 4000 Zuhörer. In Lemgo, zuletzt hatten wir über 6000 Zuhörer. Und wenn ich mir das vorstelle, hier sind jetzt 6000 Leute in dem Zelt und ich stehe hier vorne, irgendwie im Mittelpunkt dieser ganzen Arbeit. Und wenn Gott jetzt diese ganze Arbeit nur deshalb nicht segnen könnte, nur weil ich nicht mit ihm im Reinen bin, was für eine ungeheure Verantwortung. Ihr Lieben, aber wenn vielleicht nicht in demselben Maß, aber ein Stück weit doch gilt das für jedes einzelne Gemeindeglied. Du bist ja nicht irgendjemand, sondern du hast dich bekehrt, du bist wiedergeboren, du hast dich der Gemeinde angeschlossen, du bist ein Glied der Gemeinde, du bist ein lebendiger Stein im Tempel Gottes, du bist ein Teil dieser Gemeinde, du bist ein Werkzeug in dieser Gemeinde. Und Gott will nicht durch einen und nicht durch ein paar, sondern durch diese Gemeinde will Gott segnen. Und darum haben wir alle eine ungeheure Verantwortung. Ich habe einmal gelesen, dass Moody sagt man ja, er sei der größte Evangelist aller Zeiten gewesen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das waren nicht wenige, die der Meinung waren. Und man hat es auch so geschrieben. Der größte Gottesmann aller Zeiten, nach dem Apostel Paulus. Gut, Gott hat ihn auch in ganz, ganz ungewöhnlicher Weise gebraucht. Als Moody noch ein ganz junger Mann war, noch nicht der bekannte Evangelist, und sein Herz brannte für Chicago, und er machte Kinderarbeit in Chicago, da hatte er so den Wunsch, einen bestimmten, berühmten damaligen Evangelisten mal nach Chicago zu bekommen. Dieser Mann sollte in Chicago evangelisieren, aber sein Terminkalender war immer überfüllt. Und er hat wieder gebeten, wann kommst du? Und endlich konnten sie diesen Evangelisten wenigstens mal für einen Abend gewinnen. Das war schon mal ein Anfang. In der Hoffnung, dann weiter planen zu können fürs nächste Jahr. Und dann kam dieser lang ersehnte Abend und dieser berühmte Evangelist kam nach Chicago und stand da vorne und hielt seine Rede. Und Moody saß da unten mit seinen Freunden, einige junge Brüder, die damals in dieser Kinderarbeit standen. Und während der Mann da vorne noch predigte, flüsterte Moody seinem Freund ins Ohr, merkst du etwas? Merkst du etwas? Der hat die Salbung verloren. Der hat die Salbung verloren. Da stimmt was nicht. Du, den wollen wir nicht. Und nachher haben sie zusammengesessen und waren sich dann eins, wir werden keine weitere Einladung aussprechen. Wir wollen seinen Weg erstmal weiter verfolgen. Bald war von diesem Evangelisten nichts mehr zu hören. Gott hatte ihn selbst auf ein Abstellgleis geschoben. Schon zu der Zeit, als er in Chicago diesen offenen Abend hatte, lebte dieser Mann in heimlicher Sünde. Und Gott konnte ihn nicht mehr bestätigen. Ihr Lieben, das muss furchtbar sein. Wenn deine Arbeit blockiert wird, weil ein Verantwortlicher in Sünde lebt. Ihr lieben Brüder und Schwestern, bitte, bitte, fragt euch, prüft euch, ist alles in Ordnung? Ist in der Ehe alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Ich bin fest überzeugt, dass manch ein Mitbürger nur darum nicht in eine Evangelisation kommt, weil er einen bekehrten Nachbarn hat. Und diesen bekehrten Nachbarn hat er jetzt schon jahrelang beobachtet. Und manches Mal zugehört, wenn die beiden sich gestritten haben. Und etwas mitbekommen von dem Ehe- und Familienleben nebenan. Und er hat schon längst in seinem Herzen beschlossen, so wie die sind und so wie die leben, möchte ich nie sein und leben. Und wenn du dann eines Tages mit deinem Einladungszettel kommst, dann bekommst du ganz bestimmt eine Absage. Der hat längst da innen drin beschlossen, so wie du bist, möchte er nie werden. Es könnte so sein. Und ich glaube auch, und da muss ich jetzt vorsichtig sein, das ist natürlich nicht in jedem Fall so, aber ich glaube, dass manch ein junges Mädchen und manch ein junger Mann der Gemeinde den Abschied gegeben hat und fast nicht mehr hineinzubekommen ist, weil er so viel Negatives gesehen hat. Vielleicht in der eigenen Familie. Da hat mir ein junges Mädchen, war wohl so um die 20 herum, hat mir gesagt, und ich musste es dem Mädchen abnehmen, wenn Sie meinen Vater kennen würden, und der Mann war Ältester in der Gemeinde, wenn Sie meinen Vater kennen würden, am Morgen um 6 macht er seine stille Zeit. Fragte ich, ist das schlecht? Ist doch eine gute Sache, wenn er stille Zeit macht. So laut, dass alle anderen im Haus wach werden. Einige würden gern bis 6:30 schlafen, aber Vater macht seine stille Zeit. Der betet so laut, dass sie es auch alle hören. Der fromme Vater, der ist schon wieder bei seiner Pflichterfüllung. Und um 7 läuft er mit dem Besen hinter der Mutter her. Sie müssten den mal erleben, wenn er seine Wutanfälle bekommt. Ich habe dann nochmal und nochmal nachgefragt, gedacht, das Mädchen übertreibt, aber ich habe das dann schließlich dem Mädchen abgenommen, dass es so oder so ähnlich wohl tatsächlich sein muss. Und dieser Mann ist Ältester in der Gemeinde. Das muss ja nicht der Älteste sein. Es kann ja irgendein Bruder sein. Das kann ja irgendeine Schwester sein, die so ein schlechtes Vorbild war zu Hause für die Kinder, dass die Kinder längst abgeschaltet haben und die Kinder sagen, so wie Vater und Mutter leben, so möchte ich nie leben. So eine Ehe, wie meine Mutter hat, möchte ich nie haben, sagt ein junges Mädchen. Und ein junger Mann, der ist erst 15 Jahre alt oder ein Junge, und der hat längst bei sich beschlossen, so wie Vater lebt, möchte ich nie leben. Ihr Lieben, wir sind nicht perfekt. Unser Glaubensleben wird immer wieder irgendwelche Mängel zeigen, da und dort. Aber wie schön, wenn Eltern, die einen Fehler machen, diesen Fehler auch sofort zugeben. Und wenn Eltern sich in Gegenwart der Kinder gestritten haben, schade, aber wenn sie es getan haben, dann sollten sie sich unbedingt auch in Gegenwart der Eltern wieder versöhnen und um Verzeihung bitten. Und wenn Eltern sogar an ihren Kindern schuldig werden, und vielleicht kann auch das passieren, dann sollte der Vater sich nicht zu schade sein, auch zu dem Kind zu gehen und sich zu entschuldigen. Und das Kind wird mit Hochachtung an dem Vater oder an der Mutter hinaufsehen. Das Kind weiß, Papa macht auch mal was verkehrt und Mama macht auch mal was verkehrt. Aber wenn die was verkehrt machen und das dann merken, dann tut es ihnen leid. Und dann entschuldigen sie sich und dann bringen sie das sofort wieder in Ordnung. Mama und Papa, die meinen es echt. Die meinen es ehrlich mit ihrem Glauben. Wenn alle Christen so wären wie Mama und Papa, dann sähe es anders aus in dieser Welt. Ihr Lieben, wie ist unser Verhältnis zum Geld? Wie ist unser Verhältnis zur Freizeit? Wie ist unser Verhältnis zu dem, das hier angesprochen ist? Bitte arbeitet es einmal durch, damit Gott uns dann wirklich alle in mächtiger Weise gebrauchen kann. Wenn dann alles in Ordnung ist, das möchte ich jetzt aber ganz betont sagen. Wenn dann alles in Ordnung ist, dann wollen wir freudig ans Werk gehen und Großes vom Herrn erwarten. Wir wollen wirklich Großes vom Herrn erwarten, weil wir so einen großen Gott haben. Ich komme jetzt zu dem zweiten Schritt, zu einem ganz wichtigen Schritt oder zu einer ganz wichtigen Voraussetzung für eine erfolgreiche Evangelisation. Unser Gebet. Eine Gemeinde ohne Gebetsversammlung, hat mal jemand gesagt, ist ein geistliches Leichenhaus. Das stimmt. Aber er hat noch etwas gesagt. Ich habe mir das damals aufgeschrieben, weil mir der Satz so viel zu sagen hatte. Ein Gemeindeglied, das nicht an irgendeiner Form von Gebetsgemeinschaft teilnimmt, ist ein Totengräber seiner Gemeinde. Ein Gemeindeglied, das nicht an irgendeiner Form von Gebetsgemeinschaft teilnimmt, ist ein Totengräber seiner Gemeinde. Gott sucht Beter. Gott sucht Beter. Und ich glaube, dass Gott es gern hat, wenn wir ganz konkret beten. Wenn wir erwartungsvoll beten. Als ich vorhin den Vorschlag machte, man könnte vielleicht Gebetskarten drucken, da wurde mir gleich eine gereicht. die sind schon da, das hat mich gefreut. Da sind die Gebetskarten, wahrscheinlich habt ihr sie alle schon. Ich hoffe, diese Gebetskarte liegt nicht irgendwo. Dann hätte man sie nicht drucken müssen. Die Gebetskarte gehört in die Bibel. Und die Bibel ist ja etwas, was wir jeden Tag in die Hand nehmen. Also sonst wäre dein Glaubensleben wirklich sehr zweifelhaft. Das ist ja das Normale, dass ein Christ jeden Tag seine Bibel aufschlägt, seine Bibel liest, damit Gott mit ihm reden kann. Und die Gebetskarte liegt an der Stelle, wo man gerade ist, in der stillen Zeit. Und die Gebetskarte, die ist nun fertig bedruckt, aber da ist noch Platz und die ganze Rückseite ist frei. Ich würde an deiner Stelle, wenn ihr es nicht schon getan habt, einige haben es sicher schon getan, jetzt einmal beten, Herr Jesus, zeig mir, für wen ich ganz besonders beten soll. Zeig mir ein paar Menschen, für die ich ganz besonders beten soll. Und vielleicht legt Gott dir 3 Menschen aufs Herz. Vielleicht legt er dir 5 Menschen aufs Herz, die dir am nächsten stehen, die noch nicht gerettet sind. Einige Menschen, die du ganz besonders lieb hast, die noch nicht gerettet sind. Und die Namen schreibst du dann dahin. Vielleicht da unten, da kann man ja 4 Namen hinschreiben. Oder fängst gleich auf der Rückseite an und schreibst einige Namen dahin. Und jeden Morgen, wenn du deine stille Zeit machst, dann nimmst du diesen Zettel zur Hand, bevor du die stille Zeit beendest und sagst, Herr, und jetzt komme ich noch mit diesen Anliegen. Du hast mir diese Menschen aufs Herz gelegt und ich bringe sie dir jetzt wieder. Und dann betest du für diese Eva. Oh Gott, bring doch diese Eva in die Evangelisation. Ich möchte bald mit ihr ins Gespräch kommen. Schon mal vorweg sie etwas darauf vorbereiten. Ihr das schon einmal sagen, ihr den Termin schon einmal nennen. Vielleicht sogar einen Abend mit ihr ausmachen, an dem ich sie abhole. Herr Jesus, gib mir den Mut, gib mir Weisheit, gib mir Liebe. Zeig mir, wie ich vorgehen soll. Hilf doch, dass diese Eva mitkommt in die Evangelisation und womöglich dich findet. Herr, und jetzt bringe ich dir den Peter. Oh, bitte. Bring doch den Peter in die Evangelisation. Stell dir einmal vor, alle Gläubigen, auch die, die heute Abend nicht hier sind, die hören es dann hoffentlich hinterher von der Kassette. Stellt ihr euch einmal vor, alle Gläubigen dieser mitarbeitenden Gemeinden würden das machen. Und würden jeden Morgen ganz gezielt für 3, 4, 5 Leute beten. Einige haben vielleicht noch mehr Namen darauf. Aber die Liste muss nicht so ellenlang werden, sonst ist das dann am Ende sehr oberflächlich. Für einige ganz bestimmte Leute, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, beten. Einige wissen das vielleicht, dass meine Frau Margrit 1993 gestorben ist an Krebs. 4,5 Jahre dauerte diese Leidenszeit. Nun, Gott hat es sehr, sehr gnädig gemacht. Sie hatte in dieser ganzen Zeit kaum Schmerzen und war fröhlich bis zum letzten Tag, hat bis einen Sonntag vor dem Sterben noch im Chor gesungen, hat bis einen Tag vor ihrem Tod am Morgen noch allein in der Dusche gestanden, hat bis einen Tag vor dem Tod noch das Essen in der Küche bereitet, obwohl sie zuletzt so schwach war, dass ihre Beine sie fast nicht mehr trugen. Und fröhlich bis zum letzten Augenblick, ihr Tod war eine Siegesgeschichte in Gegenwart der Kinder. Wir waren am Sterbebett. Die Kinder haben Lieder gesungen. Ja, war eine große Erfahrung. Ich war dann eine Zeit lang allein und dann fingen die Kinder an zu beten, dass Vati doch wieder eine Frau findet, die so richtig zu ihm passt. Und das dauert dann eine Zeit, bis man darüber weg ist und dann wieder den Blick frei kriegt nach vorn. Die erste Zeit war unheimlich hart. Irgendwann fing ich dann auch an zu beten. Und Gott hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder verheiratet mit Johanna. Aber als ich Johanna kennenlernte, hat sie mir erzählt, sehr klar, von ihrer Familie. Sie hatte sich zuerst bekehrt, schon mit 20 Jahren. Und später hatte sich ihr Bruder bekehrt. Ihr Bruder hat eine gläubige Frau heute. Ihr jüngerer Bruder ist noch nicht bekehrt. Ihre Eltern sind nicht bekehrt. Und dann hat sie mir gesagt, die Eltern sind so ablehnend, dass sie mit ihnen überhaupt nicht darüber reden kann. Und irgendwie hatte sie einfach alle Hoffnung verloren und sie hat fast nicht mehr dafür gebetet. Das kann ja passieren, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man den Eindruck hat, das nützt sowieso alles nichts und die wollen einfach nicht und die die nehmen kein Traktat an und die wollen einfach nicht. Man kann machen, was man will, da rührt sich nichts. Und sie hatte irgendwie schon fast abgeschlossen. Und nun kam ich da hinein. Und dann habe ich ihr Mut gemacht. Und habe gesagt, jetzt hast du 20 Jahre gebetet und noch ist der Sieg nicht da. Aber jetzt sind wir zu zweit. Und jetzt beten wir beide. Und dann haben wir uns ganz fest vorgenommen. Wir beten jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Morgen. Und jetzt beten wir jeden Morgen zusammen für die Eltern. Das haben wir jeden Morgen gemacht. Wenn ich zu Hause bin, machen wir es so. Ich bin Frühaufsteher, meine Frau schläft ein bisschen länger. Ich schleiche mich raus, so leise wie ich nur kann, damit sie möglichst nichts merkt und mache mich dann frisch und dann gehe ich in mein Büro und dann mache ich stille Zeit, lese einige Kapitel und bete und dann wecke ich meine Frau. Und während meine Frau im Badezimmer ist, mache ich Müsli. Das ist auch fast das Einzige, was ich kann. Also in der Küche, da verstehe ich nicht so viel. Ich weiß auch selten, wo etwas steht. Aber das Geschirr, was man zum Müsli braucht, das finde ich. Und es kann auch keiner in der Welt so gut Müsli machen wie ich. Wird immer wieder bestätigt. Wenn die Kinder kommen, dann fragen sie schon, gibt es wieder Opa-Müsli? Ja, also das ist meine Aufgabe. Während meine Frau im Bad ist, mache ich Müsli. Und dann, wenn sie soweit ist, dann frühstücken wir zusammen. Und nach dem Frühstück bleiben wir noch eine halbe Stunde im Esszimmer und beten. Das ist nicht immer genau dieselbe Zeit, aber dann sind wir zusammen und dann gucke ich auf die Uhr, der Zeiger ist da, also bis da, halbe Stunde. Machen wir immer so, halbe Stunde. Wenn der Zeiger da oben ist, also dann bis da, wenn er da ist, also dann bis da, halbe Stunde. Und dann beten wir. Und ich kann das so mit gutem Gewissen sagen, dass ich jeden Tag für Danny bete, für unseren Sohn. Und dann für Iris, für seine Frau, dann für Manuel und dann für Timmy. Ich bete jeden Tag für Christa, für ihren Mann, für George, für Nadine, für Patrick, für Viola, für Nicola. Und dann für die anderen Kinder, für die Kinder, für die Schwiegerkinder, für die Großkinder. Und dann beten wir für die Eltern, für die Geschwister, für die Verwandten, für die Unbekehrten. Beten wir für die Gemeinde, für die Ältesten, für die Mitarbeiter, für die Missionare, für das Missionswerk, in dem ich arbeite, für die Mitarbeiter. Nennen alle Namen und in einer halben Stunde kann man eine ganze Menge sagen. Geht immer im Wechsel. Ich bete eine Minute, sie eine Minute, ich zwei Minuten, sie eine Minute, ich drei Minuten, sie zwei Minuten. Und so geht das hin und her. Zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und sehr oft verpassen wir das Ende dann und dann sind es 5 Minuten länger. Gut, und dann Amen. Und dann gehe ich wieder ins Büro an meine Arbeit. Meine Frau macht die Küche fertig, macht die Betten. Und dann kommt sie zurück und macht ihre stille Zeit. So eine Einteilung haben wir zu Hause. Ihr Lieben, wir haben eine lange Zeit jeden Tag für die Eltern gebetet. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, dass Gott sie überwindet. Und ich habe nie mit den Eltern über Jesus gesprochen. Ich hatte Angst, ich könnte etwas kaputt machen. Weil ich ja von Johanna wusste, wie ablehnend sie war. Sie war natürlich bei der Hochzeit und da haben sie eine gute Predigt gehört. Aber sonst war da nichts. Wir haben ihnen auch nichts gegeben. Ich hatte Angst, ich könnte was kaputt machen. Ich wollte einfach ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu ihnen behalten. Aber wir haben gebetet. Und dann haben wir sie eingeladen, uns zu besuchen. Genau in der Zeit, in der ich evangelisierte bei uns. Und ja, und dann kamen sie den weiten Weg, Hunderte von Kilometern gefahren. Und dann konnte Johanna sie überreden, doch am Abend mit ins Zelt zu kommen. Sie hat gesagt, Willem hat extra umgestellt, hat extra ein anderes Thema genommen, etwas, wo er gedacht hat, das würde euch sicher gefallen. Und tut uns doch den Gefallen, macht uns doch die Freude. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie kam mit ins Zelt und an dem Abend habe ich über die Ehe gepredigt. Über Ehe unter Gottes Führung. Und die beiden hingen mir an den Lippen. Die Versammlung war zu Ende und sie haben von sich aus gesagt, morgen Abend kommen wir wieder. Und am anderen Abend habe ich über Bekehrung gepredigt. Aber so glasklar, wie man es einfach nicht klarer sagen kann. Und die hingen mir wieder an den Lippen. Und dann kam der Vater zuerst. Nach der Predigt kam er ins Seelsorgezelt. Die Mutter ein bisschen in Entfernung und hat es sich dann aber doch nochmal überlegt und wollte nochmal eine Nacht drüber schlafen. Und am anderen Morgen nach dem Frühstück kam die Mama und fragt, Willem, hast du auch mal Zeit für mich? Und am anderen Morgen nach dem Frühstück bekehrte sich dann die Mama. Und dann blieben sie noch eine Woche bei uns. Und dann haben wir ihnen gleich gezeigt, wie man stille Zeit macht. Nur haben wir dann nicht eine halbe Stunde gebetet, sondern nur 5 Minuten. Aber jeden Morgen etwas aus der Bibel gelesen und dann haben wir alle 4 gebetet. Bei der Seelsorge, bei der Bekehrung, hatten sie ja das erste Mal laut gebetet. Also sie konnten mir ja nicht sagen, dass sie es nicht können. Das hatten sie ja da schon gemacht. Und dann haben wir es geübt, eine ganze Woche. Und dann fuhren sie wieder zurück. Und danach habe ich oft angerufen, habe gefragt, habt ihr wieder stille Zeit gemacht heute Morgen? Ja. Habt ihr zusammen gebetet? Ja. Und jetzt sind sie gerade wieder bei uns. Gestern Abend sind sie gekommen und ja, eben weil ein großes Fest ansteht, sind sie jetzt auch da. Heute Morgen, sie hatten ja jetzt das erste Mal übernachtet, heute Morgen habe ich gefragt, wollen wir es wieder so machen wie damals? Ich habe etwas aus der Bibel gelesen und dann haben wir wieder so reihum gebetet. Oh, mein Herz hat gejubelt. Menschen mit Herzen wie Stein. 20 Jahre wurde gebetet und es hat sich nichts gerührt. Und dann haben wir zusammen nochmal ein ganzes Jahr weitergebetet, nicht ganz ein Jahr. Und dann öffnen sich diese beiden Herzen. Jetzt beten wir schon weiter eine ganze Zeit für den Bruder, aber der ist hart wie Granit. Aber ich denke, eines Tages wird auch sein Herz sich öffnen. Nun, ich weiß es nicht genau, wir können ja keinen Menschen zwingen. Ihr Lieben, aber Gott ist ein Gott der Wunder. Bitte lasst uns im Blick auf diese Evangelisation etwas erwarten. Ich hoffe, dass ihr in eurem Kalender, der in der Küche hängt oder was weiß ich wo ist, dass ihr da längst einen ganz dicken Strich gezogen habt. Diese Woche ist für die Evangelisation da. Und wenn einer von euch in der Woche in Urlaub fährt, den sollte man aus der Gemeinde ausschließen. Und das war jetzt... Ihr Lieben, stellt euch nur einmal vor, euer Prediger würde sagen, Mensch, ich habe... hartes Frühjahr hinter mir. Also evangelisieren könnt ihr auch alleine. Bruder Pauls ist ja da. Ich fahre in den Tessin. Was würdet ihr sagen? Wolltet ihr den Prediger noch länger behalten? Was würdet ihr sagen, wenn eure Ältesten während der Evangelisation in Urlaub fahren? Ja, was ist denn da für ein Unterschied? Warum muss der denn hier sein und du kannst verschwinden? Wir gehören doch zu derselben Gemeinde, wir sind doch lebendige Steine, wir sind doch Glieder der Gemeinde und wir sind beauftragt. Die Gemeinde ist beauftragt, zu evangelisieren und Menschen für Jesus zu gewinnen. Das kannst du dir nicht leisten, du kannst es dir nicht einmal leisten, zu Hause zu bleiben. Ihr Lieben, wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt, ihr habt Zeit genug, bis dahin euren Plan zu machen. Sorgt doch dafür, dass ihr in der Zeit einen Babysitter habt. Sagt, ist doch die Evangelisation und der unbekehrte Nachbar und was weiß ich, wen Gott euch aufs Herz legt, nicht so viel wert, dass ihr bereit seid, mal 10 Mark auszugeben für einen Babysitter und da ist jemand, die Nachbarstochter, die sowieso nicht mit hierher kommen will, die kommt jeden Abend und macht eben bei dir im Wohnzimmer die Schularbeiten. Und es ist jemand im Haus, du musst dir keine Sorge machen, dass die Kinder da unbeaufsichtigt sind. Kann aber sein, dass dieses Mädchen nach 4 Abenden sagt, das verstehe ich nicht, dass sie da jeden Abend hinrennen. Ist denn das so interessant da? Und dann ist das Gespräch da. Und vielleicht ist dieses Mädchen bereit, am nächsten Abend doch einmal mitzukommen. Ihr Lieben, bitte lasst euch etwas einfallen, aber seid Mitarbeiter während dieser Zeit und gebt euer Bestes. Ich bin jetzt schon, ohne dass ich das gemerkt habe, oder so geplant hatte bei meinem 3. Punkt. Ich wollte über das geordnete Leben sprechen, das habe ich gemacht. Ich wollte über unser Gebet sprechen, darüber habe ich auch manches gesagt. Aber jetzt bin ich eigentlich schon bei dem 3. Punkt, bei der Mitarbeit. Das sind nach meiner Meinung die 3 Säulen. Das sind die 3 wichtigsten Schritte, die 3 Voraussetzungen für eine gesegnete Evangelisation. Gott sucht Beter, Gott sucht Arbeiter. Will ich zu dem 3. Punkt noch ein paar Dinge sagen, die vielleicht Mut machen können. Moody habe ich vorhin erwähnt. Von Moody sagt man, er war ein Mann des Gebets. Moody war ein Mann des Gebets. Bei seiner Beerdigung hat einer der Mitarbeiter gesagt, Moody war ein Mann des Gebets und ein Mann der Arbeit. Ein Mann des Gebets und ein Mann der Arbeit. dann hat er noch etwas gesagt. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Er kannte ihn gut. Er hat gesagt, wenn Moody betete, dann hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nichts nützt. Wenn nur alle so beten würden wie Moody. Wenn Moody betet. Und dann kam der zweite Punkt und hat gesagt, wenn Moody an die Arbeit ging, dann hatte man den Eindruck, dass alles Beten nichts nützt. Wenn nur alle so arbeiten würden wie Moody. Ein fleißiger Mann. Gottes Kinder müssten eigentlich alle fleißig sein. Gott will das. Gott will, dass wir beten und arbeiten. Wenn ich nicht Prediger wäre, irgendeinen anderen Beruf hätte und arbeitslos würde, dann würde ich zum Pastor gehen und würde sagen, du, ich bin jetzt arbeitslos. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst, hier bin ich. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich mein Geld schon verdient. Nicht ganz so viel wie vorher, aber ich habe frei, bin arbeitslos. Wo kann ich helfen? Ihr Lieben, ich habe manches Mal erlebt in Gemeinden, dass die Arbeitslosen die unpünktlichsten sind. Einige, nicht alle. Dass einige Arbeitslose am längsten überlegen müssen, bis sie bereit sind, irgendeine Aufgabe zu übernehmen. Ihr Lieben, wir sollten fleißig sein. Fleißige Leute. Und wenn wir dann mal Rentner geworden sind und noch rüstig sind, dann sollten wir sehr gut überlegen, was wir mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, jetzt tun können. Dass wir uns jetzt mehr Zeit nehmen fürs Gebet. Dass wir uns jetzt mehr Zeit nehmen für die Bibel. Dass wir uns jetzt mehr Zeit nehmen für die Gemeinde. Und Vorbilder sind für die anderen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben wie wir. Als einmal ein Mann von der Zeitung zu Moody kam und gefragt hat, wie leben Sie? Da hat Moody gesagt, ja wieso, wie soll ich leben? Wie ein normaler Amerikaner. Nachts schlafe ich, am Tage tue ich mein Bestes. Wieso, wie leben Sie? Ja, wie verbringen Sie den Tag? Da hat Moody gesagt, das ist ganz einfach. Am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet. Und den Rest des Tages, da helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Das war alles. Das war das Geheimnis seines gesegneten Lebens. Am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet. Und am Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Ihr Lieben, ich glaube, das ist das ganze Geheimnis gesegneter Reichsgottesarbeit. Beten und einladen. Beten und einladen. Beten und mitarbeiten. Beten und sich da einsetzen, wo man seine Gaben hat und wo man seine Möglichkeiten hat. Ich habe irgendwo eine Zeltevangelisation gehabt, noch gar nicht so sehr lange her. Da hat ein Ältester aus der Gemeinde sich Urlaub genommen, während einer Woche. Die Evangelisation ging 2 Wochen und eine Woche hat er sich Urlaub genommen. Er wusste von früheren Zeltevangelisationen, dass in der Zeltevangelisation so viele Arbeiten anfallen, gerade in der ersten Woche. Dann klappt da was nicht und dann sind noch keine Gräben gezogen, damit das Wasser ablaufen kann und. Und er hat mit seiner Frau das abgemacht. Wir haben 5 Wochen Urlaub. Eine Woche opfern wir in diesem Jahr für die Zeltevangelisation. Ihr Lieben, es gibt Diakone, Zeltdiakone, die einen Einsatz mitmachen. Wir erwarten von ihnen, dass sie für ein Taschengeld womöglich sogar den ganzen Sommer im Zelt verbringen. Das erwarten wir. Aber wir selbst sind nicht bereit, mal eine Woche zu opfern. Dafür kriegen wir sogar unser volles Gehalt weitergezahlt und manche kriegen sogar noch Urlaubsgeld, kriegen sogar doppelt bezahlt. Ohne dass sie was tun müssen in der Firma. Und können von ihren 5 Wochen mal eine Woche opfern und sagen, diese Woche verbringe ich mal im Zelt. Das fand ich großartig. Ich hatte eine Evangelisation in Herborn vor einigen Jahren. Da fiel mir das auf. Jeden Morgen, jeden Vormittag in der Gebetsstunde waren 2 Männer so in den besten Jahren. Und dann habe ich erst mal so gedacht, also die sind sicher selbstständig. Die können sich das einfach so einplanen und kommen um 10 Uhr in die Gebetsstunde. Sonst fast nur Frauen, aber und der Prediger und dann diese beiden Männer dabei. Bis ich dann nach ein paar Tagen erfuhr, nein, die beiden haben sich Urlaub genommen. Die haben sich vorgenommen, sie wollen während dieser Evangelisation mal die Gemeindeglieder alle aufsuchen und schwierigen Fällen nachgehen und einladen und dies und jenes machen und mal richtig Zeit haben für die Seelsorge. Abends wird es immer spät. Darum haben sie sich Urlaub genommen, für diese Evangelisation. Ich hatte eine Evangelisation in Hamburg, das war 1993. Ich war im Frühjahr da und hatte so ein paar Ratschläge auch gegeben, was man alles so machen kann. Und dann an einer Stelle hatten die dann gleich eingehakt und haben das dann praktiziert. Als ich hinkam, erfuhr ich dann, was sie geplant hatten. Sie hatten eine Gemeindeeinsatzwoche geplant während der Evangelisation. Und diese Gemeindeeinsatzwoche sah so aus. Eine ganze Reihe Gemeindeglieder haben sich Urlaub genommen für diese Woche. Sie trafen sich jeden Morgen im Gemeindehaus. Der Prediger hatte überhaupt keine Arbeit damit, er hatte damit nichts zu tun. Es waren einige Gemeindeglieder, einer hatte die Leitung dafür, andere hatte die Leitung für die Küche und so weiter und so weiter. Sie kamen morgens zusammen und dann haben sie zusammen gefrühstückt und Lieder gesungen und hatten es schön. Dann haben sie eine Bibelarbeit zusammen gemacht, dann haben sie eine Gebetsgemeinschaft zusammen gemacht und um 10 ging diese ganze Truppe mit Gitarre und so weiter, mit Einladungszetteln in die Fußgängerzone und dann wurde gesungen und eingeladen und einige waren mit den Zetteln unterwegs und haben da Menschen eingeladen für die Evangelisation. Und ich hatte in der Evangelisation einige Leute in der Seelsorge, die sich bekehrten, die so auf der Straße eingeladen und am Abend mitgeschleppt wurden von den Leuten. Das hat mich riesig gefreut. Ihr Lieben, ihr müsst es jetzt nicht so machen wie in Hamburg oder in jener Zeltevangelisation, die ich eben erwähnte. Aber einfach einmal überlegen, wo kann ich jetzt einmal mit einem Opfer, mit etwas, das mich sogar etwas kostet, einmal beweisen, dass mir etwas daran liegt. Diese Woche ist die wichtigste Woche des ganzen Jahres. Und wenn das für irgendeinen nicht so ist, dann hat er nicht begriffen, um was es geht. Ich gönne dir einen schönen Urlaub im Sommer oder im Winter, ich weiß nicht, wann oder wo du es machst. Aber diese Evangelisationswoche ist wichtiger. Und daran sollten wir jeden Tag denken. Darum haben wir unsere Gebetskarte in der Bibel liegen. Darum bringen wir dem Herrn immer wieder diese Namen. Und Tag und Nacht muss uns die Arbeit beschäftigen, dass wir zuletzt fast nicht mehr abwarten können, bis es anfängt. Wir werden während der Evangelisation hoffentlich, das ist mein großer Wunsch, einen so richtig spritzigen Chor haben. Mit Jungen und Älteren. Ungefähr so viele Männer wie Frauen. Und er wird jeden Abend hier oben sitzen. Hier oben kann man ja gut 30 Leute unterbringen. Alles, was jetzt hier draufsteht, kommt alles weg. Und dann stehen hier Stühle. Und dann sind die hier oben und strahlen in die Versammlung hinein. Und singen frische Lieder, freudige Lieder. Und 7:50 bis um 8 Uhr stehen hier außerdem noch 15 oder 20 junge Leute. Und singen einen frischen Chorus nach dem anderen. Singen die Leute hinein. Und die Fremden, die reinkommen, die staunen nur so. Gibt's denn sowas? Junge Leute, die stehen da vorne mit Gitarren und strahlen und singen von Jesus. Die können nicht nur Wände beschmieren und sonst was, sondern die können da friedlich, fröhlich, strahlend Lieder von Jesus singen. Und die Chor, ihr Lieben, es geht bei dem Chor nicht um ein Kunstwerk, sondern es geht darum, dass unsere Herzen für Jesus brennen. Dass man es den Leuten ansieht. Ah, die glauben das, was sie singen. Die glauben das, was sie singen. Und während ich predige, sitzen die Sänger da und beten still im Herzen. Dabei muss man nicht einmal die Lippen bewegen. Man hört zu, manchmal hört man nur halb zu, weil man mit dem Herzen bei irgendeinem Zuhörer da unten sitzt. Oh Gott, überwinde den heute. Überwinde den heute. Rette den heute. Und wenn sich am ersten Abend keiner bekehrt, das ist ja manchmal so, das fängt ganz klein an. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich schon am späten Abend oder am anderen Morgen, wenn ich irgendwo Gläubige treffe, wenn mich jemand fragt, Bruder Paas, wie war es denn gestern Abend? Hat sich jemand bekehrt? Oder wie viele haben sich bekehrt? War etwa der oder der dabei? Und so weiter. Und ich merke, oh, die Leute sind dabei. Die interessieren sich dafür. Die Predigt ist zu Ende. Der Chor hat das letzte Lied gesungen. Ich bete noch einmal kurz und dann sage ich auf Wiedersehen. Wir wollen jetzt hier abschließen. Ich gehe jetzt da durch in den Seelsorger. Ich gehe jetzt schon einmal vor. Hier sind vielleicht 300 Leute im Haus. Wenn doch von diesen 300 nur jeder Zehnte still betet. Stell dir das einmal vor. Wenn nur jeder Zehnte still im Herzen betet, dann sind das 30 Gebete, die gleichzeitig aufsteigen zum Himmel. Oh Gott, gib einen Durchbruch. Herr Jesus, überwinde einige heute Abend. Herr, ihr sind Unbekehrte. Lass es ihnen schwerfallen, jetzt so wegzugehen. Einer geht betend zur Toilette, der andere geht betend in die Küche. Ein paar sind vielleicht im Studierzimmer und beten da. Oh Gott, gib uns einen Durchbruch. Ihr Lieben, das wünsche ich mir. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass man in einer einzigen Evangelisation die Zahl der Gläubigen verdoppeln kann. Fällt mir überhaupt nicht schwer, das zu glauben. Stell dir einmal vor, wenn nur jeder von uns jeden Tag beten würde, Herr Jesus, schenk es doch, dass wenigstens ein Mensch durch mich zu dir kommt. Schenk mir doch das. Und jetzt hast du vielleicht 5 Leute auf deiner Gebetsliste. Herr Jesus, schenk es doch, dass diese Leute mitkommen. Und dass wenigstens einer von dieser Liste zu dir kommt. Schenk es doch. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass Gott da nicht eingreifen würde. Wenn wir mit dieser Leidenschaft an diese geistliche Front gingen, mit diesem Wunsch vor Gott stehen würden. Vielleicht hat nicht jeder diesen Erfolg, wenn ich das mal so sagen darf. Dafür bekehren sich von der Gebetsliste des anderen vielleicht 2. Und dann freuen wir uns darüber, dass Gott den anderen so gesegnet hat. Und er freut sich darüber, dass wir so treu gekämpft haben, obwohl der Durchbruch noch nicht da ist. Wir gönnen uns, wir wünschen uns gegenseitig ja den größtmöglichen Segen. Ernst Vatter hat einmal gesagt, damals in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, viele Christen brauchen heute keinen besonderen Ruf zum Dienst mehr, sondern einen Tritt in den Hintern. Sie wissen genau, was sie tun sollten, aber sie sind zu bequem. Ja, den Satz darf man ruhig 2-mal hören. Viele Christen brauchen heute keinen besonderen Ruf zum Dienst mehr, sondern einen Tritt in den Hintern. Sie wissen genau, was sie tun müssen, aber sie sind zu bequem. Bei einer Konferenz in Zürich hörte ich einmal einen Missionsstrategen reden, einen Mann, den Gott in so außergewöhnlicher Weise gebraucht. Den Satz habe ich mir damals aufgeschrieben. Er hat mich damals ganz gewaltig getroffen. Er sagt, Gott sucht keine Schwärmer. Gott sucht keine Phantasten, die alles wissen, die alles im Kopf haben, sondern Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Wir glauben alle, dass die unbekehrten Menschen verloren sind. Was ist das schrecklich? Ihr Lieben, es gibt bekehrte Leute, die können ein ganzes Jahr hinter sich bringen, ohne einen einzigen Traktat zu verteilen. Beinahe unbegreiflich. Es gibt bekehrte Leute, die leben in einem Block und in dem Block leben noch 7 Familien. Und sie können ein ganzes Jahr hinter sich bringen, ohne dass sie ein einziges Mal für die Mitbewohner des Blocks gebetet haben. Ohne dass sie auch nur einem einzigen von ihnen mal eine Kassette ausgeliehen hätten. Oder ein gutes Buch, Jesus unser Schicksal oder etwas Ähnliches, mal in die Hand gedrückt hätten. Tja, das sind die Ungläubigen und wir sind die Gläubigen. Und so lebt man unter einem Dach. Manchmal unbegreiflich. Und einige dieser Unbekehrten, ich sagte es vorhin schon, sind sogar unsere Verwandten. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir kaum noch für sie beten. Menschen, die Gott gebraucht, jetzt fasse ich das einmal zusammen, sind Menschen, die ihr Leben geordnet haben, Menschen, die für Verlorene beten, Menschen, die in Hingabe mitarbeiten. Wenn wir das tun, dann wird Gott uns gebrauchen. Noch ein paar Gedanken zum Abschluss. Wenn wir keine Bekehrungen erleben. So, mal ganz nüchtern. überlegen, wenn wir keine Bekehrung erleben. Es gibt Evangelisationen, da fragt man nach einer Woche, haben sich auch Leute für Jesus entschieden? Ja, ich weiß gar nicht genau. Du musst mal den Robert fragen. Du Robert, haben sich auch welche bekehrt? Ja, wir hatten ein paar Gespräche. Ja, in der Teeecke oder was weiß ich. Ja, hat sich auch jemand bekehrt? Ja, ich weiß nicht so genau. Muss mal den fragen. Ich würde verzweifeln, kann ich euch sagen. Ich würde verzweifeln. Angenommen, es würde sich keiner bekehren. Oder es würden sich ganz wenige bekehren im Vergleich zu den vielen Gläubigen, die es hier gibt. Dann muss das doch einen Grund haben. Ich würde immer zuerst beim Evangelisten anfragen. Und erst einmal fragen, ja, wie war denn das da? Hat er überhaupt evangelisiert? Das ist ja auch schon mal eine Frage, die man stellen kann. Man kann nämlich einen guten Redner da haben und der war wirklich gut und er hat sehr gute Vorträge gehalten über Israel und über irgendwelche Themen. Aber das war keine Evangelisation. Und vielleicht hat sich nur darum keiner bekehrt, weil das keine Evangelisation war. Das war Information über alle möglichen Dinge und das war alles gut, was er gesagt hat, aber das war keine Evangelisation. Oder der Redner hat wirklich evangelisiert, aber vielleicht lebte er selbst in Sünde. Aber vielleicht gab es auch andere Gründe, vielleicht war der Evangelist in Ordnung und die Verantwortlichen der Gemeinde lebten in Sünde. Nun, wir dürfen es uns nicht zu leicht machen und immer nur bei den anderen suchen. Vielleicht lag es gar nicht an den Leitenden. Vielleicht lag es an einigen Gemeindegliedern. Vielleicht lag es an dir. Und Gott konnte die ganze Arbeit nicht so gebrauchen, wie er eigentlich wollte. Weil du, obwohl Gott immer wieder den Finger auf wunde Stellen gelegt hast, einfach nicht bereit warst, diese Sache in Ordnung zu bringen. Wenn Leute im Chor singen, die im Ehebruch leben. Wenn Leute im Chor singen, die im Geschäftsleben unsauber vorgehen. Finanzamt betrügen und eine verlogene Werbung machen und was weiß ich was. Oder ihre Angestellten sehr unchristlich mit ihnen sehr unchristlich umgehen. Wie soll Gott dann das Werk solcher Leute segnen? Vielleicht lag es auch einfach daran, dass die Gläubigen keine Retterliebe hatten. Ich glaube, das ist sogar oft der Hauptgrund. Keine Retterliebe. Wir sind so schnell dabei, die anderen zu verurteilen. Wie schlimm die Welt heute ist und die Jugend von heute und was da wieder passiert ist. Hast du gehört und Autos geknackt und das gemacht und das gemacht. Die Leute kennen Jesus nicht. Was hatten die für eine Kinderstube? Wie sind die aufgewachsen? Haben wir wirklich Retterliebe? Diese Frage, die müssen wir uns stellen. Wie war unser Gebetsleben? Wie war unsere Mitarbeit? Vielleicht, das will ich auch noch sagen, haben sich in einer Evangelisation Leute bekehrt. Die ganze Arbeit lief auch recht gut. Und der nächste Sonntag kam, aber von den Neubekehrten war kaum einer da. Und dann fragt man sich ja, Moment mal. Ich habe gehört, da hätten sich 45 Leute bekehrt. Aber wo sind die denn? Oder jetzt in Fulda haben sich 102 Leute bekehrt. Als ich in Würzburg war, vor einiger Zeit, weiß nicht mehr, wie viele das waren. Jedenfalls kamen dann die Bibelgrundkurse für die Neubekehrten und ich kam aus dem Staunen nicht heraus, als sie sahen, wie viele sich anmeldeten zum Bibelgrundkurs und wie neue da hineinkamen. Manchmal ist es so, manchmal ist es ganz anders. Das nehmen wir einmal an, am Sonntag nach der Evangelisation wären kaum neue da. Vielleicht lag es an der Nacharbeit. Wenn die eigentliche Evangelisation zu Ende ist, am Sonntag, Datum habe ich gerade nicht im Kopf, ihr Lieben, dann geht es erst richtig los. Dann geht es erst richtig los. Oh, wenn ein Gemeindeglied zum Pastor kommt und sagt, Bruder, dürfte ich nicht eine Liste haben? Dürfte ich nicht eine Liste haben mit den Namen der Neubekehrten? Ich werde die nirgends liegen lassen und das auch nicht missbrauchen. Ich möchte einfach so gern mit Namensnennung für diese Neubekehrten beten. Und wenn es nur die Vornamen sind Und ich kann beten, oh Herr Jesus, jetzt bringe ich dir diesen Waldemar. Oh, bitte, 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 gib Gnade, dass der Waldemar dranbleibt, dass er ein Jünger wird, dass er den Weg in die Gemeinde findet. Herr, und jetzt bringe ich dir diese Annemarie, vielleicht steht noch dahinter 19 Jahre. Und jetzt bringe ich dir diese Elsbeth, 32 Jahre. Ich bringe sie dir. Oh, wenn ich so etwas erlebe. Gemeindeglieder wollen Nacharbeit machen. Gemeindeglieder wollen für die Neubekehrten beten. Und Gemeindeglieder wollen mithelfen und Besuche machen. Könnte ich nicht irgendjemanden betreuen von den Neubekehrten? Oh, darauf wartet doch jeder Pastor nur, dass Gemeindeglieder mithelfen wollen. Und dann werden die Adressen der Neubekehrten im Vertrauen weitergegeben an bestimmte Gemeindeglieder. Und wenn du dann deine Karte hast im Vertrauen mit der Adresse irgendeines Neubekehrten und du wirst damit betraut, diesen Neubekehrten zu betreuen, und dann rufst du bei ihm an. Vielleicht hat man das irgendwie schon eingefädelt. Dann rufst du bei ihm an und dann sagst du diesen Neubekehrten, als sie in der Seelsorge waren, hat doch der Herr Pals ihnen eine Bibel versprochen, eine Bibel mit einer Widmung, und die würde ich gern vorbeibringen. Oder Herr Pals hat ihnen eine Kassette versprochen und die ist jetzt fertig. Wir machen das immer so, wenn ich evangelisiere. Das habe ich heute in der Sitzung vergessen zu sagen, steht aber in dem Blatt drin. Ich mache das immer gern so, dass ich jedem, der zu mir in die Seelsorge kommt, verspreche, dass er eine ganz wichtige Predigt bekommen soll als Geschenk, als Erinnerung an diese Evangelisation. Und das ist dann die Predigt von der letzten Versammlung. Und die wird hier ja wohl am Sonntagmorgen sein, die Abschlussversammlung. Und jeder Neubekehrte sollte die Predigt von dieser Abschlussversammlung haben. Aber die kriegt er dann nicht gleich mit, sondern die kann man am Montag oder am Dienstag oder am Donnerstag ihm bringen. Und dann kann man anrufen und dann sagen der Frau Annemarie da, der Herr Pals hat Ihnen doch eine Kassette versprochen oder eine Bibel versprochen und ich bin jetzt beauftragt, das vorbeizubringen. Wann passt es Ihnen am besten? Würde das heute gegen Abend gehen oder passt es Ihnen besser morgen? Dann macht man einen Termin ab und möglichst einen Termin, wo die Person dann auch ein bisschen Zeit hat. Bloß nicht an der Haustür die Bibel abgeben. Das ist ja die Gelegenheit, um jetzt ins Haus der Annemarie zu kommen. Ich habe das vorher ein bisschen eingeteilt und jetzt komme ich mit meinem Geschenk dahin. Ach, Sie wohnen ja schön hier. Und dann bin ich drin und wir setzen uns zusammen hin. Dann zeige ich ihr die Bibel mit der Widmung da drin, mit der Unterschrift vom Prediger und so weiter, mit dem Datum ihrer Bekehrung. Da oben steht sogar ihr Name zur Erinnerung an den Tag ihrer Entscheidung für Jesus, zum gesegneten Gebrauch, ihre Gemeinde so und so. Ich habe Ihnen auch noch den Gemeindebrief mitgebracht, da stehen all die Termine drin und so weiter. Wie geht's denn inzwischen? Und. Und das Gespräch dauert vielleicht eine halbe Stunde. Und vielleicht können wir noch zusammen beten. Die Annemarie wird nicht sagen, ich kann nicht laut beten. Die kann laut beten. Die hat ja bei mir laut gebetet, als sie sich bekehrte. Und das weißt du ja, dass sie das da schon geübt hat. Und dann kann ich mit der Annemarie noch beten und dann kann ich sie einladen zur nächsten Versammlung und kann sagen, ich hole sie gern ab. Nein, ich habe ja selbst ein Auto. Oh, das ist ja schön. Wissen Sie, wie Sie am besten den Parkplatz und was weiß ich was? Ja, erwarte Sie am Parkplatz oder ich erwarte Sie am Eingang. Und dann sitzen wir zusammen. Oh, was ist da alles zu machen? Ihr Lieben, bitte, bitte lasst euch da etwas vom Herrn zeigen und dann steigt ein. Noch etwas. Ist ja noch früh. Ich muss um 9:30 weg, damit ich meinen Zug kriege. Also ich habe noch eine Menge Zeit, aber ich höre gleich auf. Lasst mich aber das doch noch sagen. Ihr Lieben, es gibt einen ganz schlimmen Irrtum, einen ganz, ganz schlimmen Irrtum unter Christen. Wenn sie denken, wenn wir eine Zusammenarbeit mit einigen Gemeinden machen, dann ist von vornherein ein größerer Segen oder größerer Erfolg da. Denkt jetzt einmal ganz gut mit, ich erzähle euch ein paar Erlebnisse. Wenn du meinst, wenn 5 Gemeinden zusammen evangelisieren, sind 5-mal so viele Leute in der Gebetsstunde, dann hast du dich ganz, ganz doll geirrt. Wahrscheinlich sind sogar weniger da. Das ist ständig meine Erfahrung, eigenartig. Wenn eine Gemeinde allein evangelisiert, und wir sagen, am Samstagmittag machen wir eine Fastengebetstunde. Wir verzichten mal auf eine Mahlzeit, treffen uns von 12 bis 1 im Gemeindehaus. und werden beten. Gehen dann nicht anschließend nach Hause und essen dann tüchtig. Nein, wir verzichten einfach mal auf eine Mahlzeit. Wir brauchen am Morgen nicht einkaufen, keine Kartoffeln schälen. Wir haben Zeit zum Einladen. Um 12 gehen wir ins Gemeindehaus, beten eine Stunde und anschließend machen wir vielleicht noch ein paar Besuche oder was weiß ich was. Wir verzichten einfach mal auf eine Mahlzeit aus Liebe zu Jesus und beten für Verlorene. So, wenn ich das in einer Gemeinde mache, da ist fast die ganze Gemeinde im Gemeindehaus. Und mache ich es in einer Zusammenarbeit von Gemeinden, da kannst du einladen und dann kommen 15 Leute. Eigenartig. Wir machen abends Gebetsversammlung in einer Gemeinde und ein gewisser Teil der Gemeinde kommt und sie beten mit. Irgendwie, als ob sie denken, die anderen Gemeinden gucken, was wir hier machen. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten. Und arbeiten 5 Gemeinden zusammen, jeder verlässt sich auf den anderen. Da habe ich einmal irgendwo etwas gemacht, das mache ich sonst nicht. Da haben sie mir gesagt, dieses Mal arbeitet die Gemeinde auch mit. Letztes Mal wollten sie ja nicht, aber diesmal haben sie dann doch ja gesagt und diesmal macht die Gemeinde auch mit. Und ich fragte, wie groß ist die Gemeinde eigentlich? Ja, gut 40 Leute sind es wohl, ja. Und dann am ersten Abend ist der Gemeindeleiter dieser neuen Gemeinde da und wir begrüßen uns ein bisschen. Und dann habe ich etwas gemacht, darf man ja fast nicht machen. Wir saßen so ein bisschen an der Seite und dann habe ich ihn gebeten, doch einmal zu zählen und einmal zu sehen, wie viele nun schon am ersten Abend von seinen Leuten da sind. Und hinterher kamen wir wieder ins Gespräch und hatte mir gesagt, es waren schon 7 da. Von seiner Gemeinde, die über 40 Glieder hat, waren am ersten Abend schon 7 da. Hätte ich in der Gemeinde evangelisiert, wären alle 45 da. Oder 42. Aber das ist ja nicht ihre Evangelisation, es ist ja eine Allianz-Evangelisation. Ja, da werden schon genug Leute sein. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, heute Abend wären alle Gläubigen gekommen. Alle Gläubigen dieser 3 Gemeinden, die zusammen evangelisieren wollen. Bestellt doch denen, die heute Abend nicht hier sind, mal einen schönen Gruß von mir. Und sagt ihnen, ich bin ganz, ganz bitter enttäuscht, dass sie nicht hier sind. Ich reise extra 500 Kilometer, um mit euch diesen Abend zu verbringen. Und hier sind Leute in der Stadt, die gehören zu einer dieser Gemeinden und wissen schon seit Monaten oder seit Wochen, dass wir heute Abend diesen Abend haben. Einige können nicht, weiß ich, weil sie im Krankenhaus sind oder Nachtschicht haben. Aber einige könnten hier sein. Was bedeutet ihnen die Evangelisation? Sorgt doch dafür, dass sie die Kassette bekommen. Und vielleicht können sie es dann zu Hause hören, um das dann auch irgendwie umzusetzen in ihrer Mitarbeit. Wir wollen zusammen evangelisieren. Wir wollen alles herausholen. Mir ist egal, was jetzt einige von mir denken. Ihr Lieben, Evangelisation ist für mich keine Spielerei. Sondern Evangelisation ist für mich Krieg. Evangelisation ist für mich Schwerarbeit. In einer Evangelisation geht es aufs Ganze. Und wenn jemand das nicht so sieht, dann ist sogar besser, er bleibt zu Hause. Weil er die ganze Arbeit womöglich mehr blockiert, als dass er sie fördert. Aber ich wünschte, wir würden alle uns so richtig hineinbegeben in diese geistliche Front und sagen, Herr, ich bin dabei. Mit mir kannst du rechnen, hier bin ich. Ich möchte alles herausholen und ich möchte in dieser Evangelisation erleben, dass sich durch mein Gebet, durch meine Mitarbeit, doch einer dahin bewegen lässt und sich dann womöglich bekehrt. Und vielleicht kann ich ihn sogar hinterher weiter betreuen. Stell dir einmal vor, wenn dann eines Tages jemand als Mitglied aufgenommen wird und sein Zeugnis gibt oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit sein Zeugnis gibt und dann gehen deine Gedanken zurück. Oh, wie viele Jahre habe ich um diesen jungen Mann gerungen. Wie oft habe ich seinen Namen vor den Herrn gebracht. Und jetzt steht er da vorne und gibt sein Zeugnis. Das hat sich gelohnt. Betet für eure Eltern, wenn sie nicht bekehrt sind. Betet für eure Kinder. Wir möchten das diesmal erleben, dass sie zu Jesus kommen. Und der Herr kann Großes tun. Ich würde jetzt gern für meinen Teil betend abschließen. Darf ich beten? Lieber Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich für diesen Abend. Wir danken dir, dass du uns alle hier zusammengebracht hast. Wir sind in deiner Gegenwart. Du Du siehst in unsere Herzen, du siehst auch in mein Herz. Herr Jesus, wenn ich bedenke, was ich heute Abend alles gesagt habe, dann ist mir auch nicht wohl. Ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Herr Jesus, ich bitte dich, vergib mir alle Untreue, vergib mir allen Mangel an Liebe und Hingabe. Ich möchte mich auch ganz neu dir weihen. Ich bitte dich, Herr Jesus, hilf mir, dass ich nicht selbst in der Evangelisation dir Mühe mache, deinen Geist betrübe. Ich möchte dein Werkzeug sein. Ich weihe mich dir, Herr Jesus, ich weihe mich dir. Ich möchte dein Werkzeug sein. Ich bitte dich für die Pastoren, ich bitte dich für die Ältesten, ich bitte dich für alle Leiter, für alle Mitarbeiter, für jedes Gemeindeglied. Ich bitte dich für die Jugendlichen, für die Mitarbeiter bis hin in die Kinderarbeit. O, Herr Jesus, komm uns allen gewaltig zu Hilfe. Herr Jesus, du kannst auch einmal etwas tun, etwas, was wir noch nie so erlebt haben. Du könntest uns einen Durchbruch geben in der einen Woche, wie wir es noch nie erlebt haben. Herr Jesus, wir bitten dich, verherrliche deinen Namen und gib uns einen offenen Himmel. Gib uns einen großen Segen, tu gewaltige Dinge, nimm dir Starke zum Raube, rette Ehepaare, Männer und Frauen, rette doch bitte, bitte einige ganze Familien, die Eltern und ihre Kinder. Herr, rette die Ehemänner, für die schon lange gebetet, gerungen wird, vielleicht mit Tränen. Lass uns das Wunder erleben. Mach dieses Haus zu einer Stätte der Rettung in ganz großem Maß. Herr, und das alles zu deiner Ehre. Wir möchten, dass Freude ist im Himmel bei den Engeln. Wir möchten, dass dein Name verherrlicht wird für jeden Menschen, der dann ein Anbeter, ein Diener Gottes wird. Herr, wir rechnen mit dir. Und jetzt vertrauen wir uns dir an, auch für die Nacht, für den weiteren Verlauf dieser Woche. Herr, wir sind in deinen Händen. Du sollst über uns verfügen und uns segnen und zum Segen setzen für viele. Das ist unser ganz großer Wunsch. Amen.